Wir haben einen Text uns vorgenommen als Gemeinde heute vom Kapitel 18, Apostelgeschichte, ab Vers 12 bis 22. Und jetzt geht es langsam dem Ende zu, der zweiten Missionsreise. Ja, Uwe hat letzte Woche über den Anfang in Korinth gesprochen, ja, und jetzt geht es dem Ende von Korinth zu, aber auch dem Ende der zweiten Missionsreise, und damit wollen wir uns heute beschäftigen, ja. Und ja, ich habe so als Gedanken vielleicht oben rechts hingeschrieben: Ich muss unter allen Umständen, sagt Paulus, ja, nach Jerusalem kommen, deswegen bleibt auch nicht lange in Ephesus dann. Er muss das zu Ende bringen, sozusagen. Ja, es ist jetzt Endspurt für die zweite Missionsreise, aber die nächste folgt. Ja, so mal als Rahmen. Wir steigen in den Text dann mal ein und lesen den Text einfach mal. Apostelgeschichte 18. Wer eine Bibel hat, der darf gerne mitlesen, ab Vers 12. Wer keine hat, kann sie nächstes Mal mitbringen. Als aber Gallion Statthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen: Dieser überredet die Leute zu einem gesetzeswidrigen Gottesdienst. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sprach Gallion zu den Juden: Wenn es sich nun um ein Verbrechen oder um eine böse Schändlichkeit handeln würde, ihr Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise zugelassen. Wenn es aber eine Streitfrage über eine Lehre oder über Namen oder über euer Gesetz ist, so seht ihr selber danach, denn darüber will ich nicht Richter sein. Und er wies sie vom Richterstuhl hinweg. Da ergriffen alle Griechen Sosthenes, den Synagogenvorsteher, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallion kümmerte sich nicht weiter darum. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien, und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenkrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück, er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach: Ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Und als er in Caesarea gelandet war, zog er hinauf und grüßte die Gemeinde und ging dann hinab nach Antiochia. Ich bete noch mal kurz. Ja, Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir aus deinem Wort so viel lernen dürfen, dass wir durch dein Wort auch zu uns sprechen lassen dürfen. Danken dir für die Vorbilder, die wir haben in deinem Wort. Und wir bitten dich, dass du heute durch dein Wort auch zu uns sprichst. Amen. Ja, die Wahrheit eckt an, habe ich die ersten zwei Verse überschrieben. Da heißt es, ich lese nochmals: Aber Gallion Statthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen: Dieser überredet die Leute zu einem gesetzeswidrigen Gottesdienst. Und der Text geht ja auch schon los und steht, als aber Gallion Statthalter war. Und dieses als aber zeigt, dass Gott gewisse Zeitpunkte hat, die ihm schon bekannt sind, ja. Es gibt eine ganz bekannte Stelle, die auch mit als aber anfängt. Wer kennt die? Als die Zeit aber erfüllet war, sandte Gott seinen Sohn. Genau, das steht in Galater 4,4. Und vielleicht lesen wir noch Daniel 7,12. Ist auch sehr wichtig und trostvoll, gerade wenn Mächte auf dieser Welt hochkommen oder runtergehen. Daniel 7,12 heißt es: Auch die Herrschaft der anderen Tiere verging und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Also es ist nicht so, dass alles zufällig passiert, sondern Gott hat jeden Umstand, jede Persönlichkeit auch in seiner Hand. Und dieser Gallio habe ich ganz klein da unten stehen. Ich lese es aber vor, deswegen ist kein Problem. Der hieß Lucius Annaeus Novatus eigentlich. Der war der Bruder von Seneca. Wer war Seneca? Weiß das jemand? Das würde mich interessieren. Ich wusste es nicht. Aber Seneca ist ein ganz bekannter Lehrer von einem römischen Kaiser gewesen, nämlich vom Kaiser Nero. Ja? Und die stoische Gedanken sind ja bekannt, ja, man hat das gelesen, aber was das jetzt heißt, wissen vielleicht nicht alle, aber das geht darum, dass bei den Stoikern geht es darum, dass jeder so in seinem Wirkkreis halt das tut, was er für gut hält und ja, so humanistisch eigentlich schon geprägt, ja. Und dieser Seneca war der Lehrer von Nero, hat nicht so viel gebracht, ne, wie man weiß geschichtlich. Aber es war der Bruder von diesem Gallio, der Seneca. Und der Gallio wurde von einem Senator adoptiert. Und deswegen hieß der, hat er seinen Namen nochmal bekommen, nicht Lucius Annaeus Novatus, sondern der hieß dann Gallio Junius, ja, wie der Prokonsul. Damals, wenn man adoptiert wurde, hat man den Namen dann halt vom Adoptivvater auch zusätzlich bekommen. Genau, und dieser Gallio, der war genau da, zu dem Zeitpunkt, wo Gott ihn haben wollte. Ja? Dann wird der Paulus da vor Gericht gebracht, vor den Richterstuhl gebracht und er darf wieder ja, im Namen Christi dann halt Leid tragen. Ja? Und da gibt es auch eine Parallele, kann man vielleicht zu Hause mal drüber nachdenken. Jesus wurde ja auch vor einen Richterstuhl gebracht und ihm wurde auch zur Last gelegt, dass er einen König abseits von dem Kaiser ausruft oder selber ist. Ja. Und hier wird der Paulus vor den Richterstuhl gebracht und da ist es halt, in 2. Korinther ist eine ganze Liste an Dingen, die der Paulus auch in seinem Leben erlebt hat. Und wie gesagt, eine von denen ist, dass er vor Richterstühle gebracht wurde. Ja. Und trotzdem wissen wir und wusste Paulus auch, dass dieses Leiden, was dem Christen eigentlich widerfährt, dass das einen großen Lohn hat. Das lesen wir in Lukas 6, 22. Ist auch für uns immer wichtig, dass wir wissen, wenn wir benachteiligt werden oder Schwierigkeiten haben aufgrund des Dienstes, dass wir einen reichen Lohn erwarten dürfen. Lukas 6, 22 heißt es, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen um des Menschensohns willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Und den Paulus haben sie als gesetzeswidrig darstellen wollen. Und dazu ist halt wichtig zu wissen, dass das Wort Gottes auch sagt, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Das liest man in Römer 13, ja. Das wissen, denke ich mal, alle hier, dass man sich der Obrigkeit unterordnen sollen, aber der obersten Obrigkeit soll man sich natürlich als erstes unterordnen, nämlich die oberste Obrigkeit ist Gott. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 5, 29. Können wir vielleicht kurz lesen. Apostelgeschichte 5, 29 heißt es, aber Petrus und die Apostel antworteten, sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich habe hier so in Klammern Corona geschrieben, ja, da war es ein ganz großes Thema, ja, was soll man da einhalten, darf man jetzt keine Gottesdienste mehr feiern, weil der Staat das sagt oder wie man es feiert. Und das war eine Riesengespräch und diese zwei Wahrheiten ist wichtig, dass der Christ sie weiß und auch einordnet richtig und da braucht man auch viel Weisheit, auch gerade als Leitung, wenn man da drüber entscheiden muss, dass man zum einen der Obrigkeit sich unterordnen muss und soll als Christen und zum anderen aber auch nicht gegen Gottes ausdrücklichen Willen handelt, ja, und dem Apostel Paulus wurde ja vorgeworfen, gesetzeswidrig zu handeln. Und er hat dagegen auch standhaft ausgehalten, ja, und hat sich einfach nicht einknicken lassen und gesagt, okay, dann ziehe ich das alles zurück, sondern er hat dazu gestanden und wurde deswegen auch vor Gericht gezogen. Und da braucht man auch viel Weisheit dazu. Ich habe das hier geschrieben, Gott möge uns Weisheit dabei geben und trotzdem ein lebendiger Fisch zu sein und nicht, es gibt ja ein Lied, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, ja. Nur die toten Fischen lassen sich mit dem ganzen Strom treiben. Und das ist wichtig, dass man als Christ auch weiß, dass man manchmal auch eineckt und manchmal auch gegen den Strom oder oft auch gegen den Strom schwimmen muss, weil man sonst ja Gott nicht gehorsam ist. Und das Schöne dabei ist, dass man nicht alleine ist. Ja, man macht das nicht aus eigener Kraft, sondern der Heilige Geist hilft uns dabei. Und das sehen wir auch hier bei Paulus. Er hat genau den richtigen Menschen in den Gallio da in die Macht gestellt. Er hat auch die Umstände so geführt, dass Paulus nicht mal was sagen braucht, ja. Und Gott hat das Problem für ihn gelöst. Und auch in anderen Umständen, wo man vielleicht doch selber was sagen muss, gibt Gott uns den Trost, dass er bei uns ist. Und das lesen wir in Lukas 12. Verse 11 und 12. Da heißt es: Wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Was für ein Trost, ne? Da muss man nicht selber irgendwie Jura studiert haben oder bewandert sein, sehr intelligent sein, sondern man kann sich einfach auf Gott verlassen und ihm vertrauen. Ja, viele kennen die Geschichte von Olaf Latzel, der hat ja auch ziemlich viele Schwierigkeiten bekommen. Ich habe auch nochmal ein anderes Beispiel von Richard Wurmbrand, der als Märtyrer, die Voice of Märtyrs heißt das jetzt, also die so ein Hilfswerk gegründet hat, und habe da hier mal ein paar Zitate von ihm. Der hat wirklich furchtbare Folterungen auch erlebt und sehr schwierige Zeit. Er ist wirklich als Märtyrer, hat er gelebt, und der hat auch gesagt, dass nicht jeder zum Märtyrer berufen ist. Ja, nicht jeder muss Märtyrer sein, aber jeder Christ sollte die gleiche Liebe haben wie der Märtyrer. Ja. Und der hat auch gesagt, ein Glaube, der durch Leid zerstört werden kann, ist kein Glaube. Ja. Das ist auch starke Aussage. Oder: Die Arbeit für Gott zu tun ist gefährlich, die Arbeit für Gott nicht zu tun ist noch gefährlicher. Und letzte Zitat von ihm: Ich habe Christen in Einzelhaft gesehen, die tonnenschwere Ketten trugen und trotzdem tanzten, weil sie voller Freude über die Gegenwart Christi waren. Ja, das ist auch ein Trost, wie wir es gerade gelesen haben, dass Gott mit uns ist, auch wenn wir schwierige Zeiten haben. Und so war auch mit Paulus dabei. Genau, dann lesen wir weiter in unserem Text ab Vers 14. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sprach Gallion zu den Juden: Wenn es sich nun um eine Verbrechen oder um eine böse Schändlichkeit handeln würde, ihr Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise zugelassen. Wenn es aber eine Streitfrage über eine Lehre oder über Namen und über euer Gesetz ist, so seht ihr selbst danach, denn darüber will ich nicht Richter sein. Und er wies sie vom Richterstuhl hinweg. Da ergriffen alle Griechen Sosthenes, den Synagogenvorsteher, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallion kümmerte sich nicht weiter darum. Und hier sehen wir, dass Paulus bereit war zum Zeugnis. Wir lesen die Waffenrüstung in Epheser 6, lesen wir die Waffenrüstung Gottes. Und eins dieser Werkzeuge, die Gott uns gibt, ist nämlich die Bereitschaft, das Evangelium zu bezeugen. Und Paulus war bereit. Er wollte gerade den Mund öffnen, und dann hat Gott natürlich eingegriffen. An anderen Stellen sollte er was sagen, und Gott hat das so vorgesehen. Aber er hatte diese Bereitschaft, das Evangelium Gottes zu bezeugen. Und das lesen wir in Epheser 6 vielleicht ganz kurz. Epheser 6, Vers 13 heißt es ja: Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Ja, und dann gibt es verschiedene Werkzeuge, und in Vers 15: Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Eine ganz wichtige Sache, dass wir jederzeit bereit sind, das Evangelium zu verkünden. Und genau, das ist wichtig, dass auch, ja, wenn man sich das mal so überlegt, wie das einem helfen kann, dann ist es ja zum Beispiel so, man ist gerade mit jemandem im Streit und man bekriegt sich mit den Worten ganz heftig. Und wenn man da sagt, habe ich da die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden in der Situation? Ich denke nicht, ne? Aber wenn man die Bereitschaft hat, das Evangelium zu verkündigen und in dieses Problem reinkommt, dann geht man mit dem Gegenüber ganz anders um, weil man darf ja oder soll ja jederzeit die Möglichkeit haben, auch das Evangelium zu sagen. Ja, und das wäre beschämend, wenn ich ihn da erstmal beschimpfe und dann das Evangelium sage. Dann würde ich ihm das Problem ganz anders rüberbringen, sage, lieber so und so, ne? Das siehst du leider falsch, ja. Und dann könnte ich ihm trotzdem sagen, aber Jesus liebt dich und Jesus möchte, aber wenn ich ihn beleidige, dann habe ich überhaupt keine Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Das ist nur so ein Beispiel, wie man bereit sein kann und wie einem das helfen kann, auch dem Bösen zu widerstehen. Und Paulus hatte diese Bereitschaft, wollte gerade loslegen, er wollte den Mund öffnen und dann hat natürlich, wie wir wissen, dann Gott durch Gallio dann halt da einen Schlussstrich gezogen beim Gericht. Und das Zweite, was ich hier aufgeschrieben habe und angemerkt habe, ist, dass Paulus auch ein gutes Zeugnis hatte. Ja? 1. Petrus 2, Vers 11, werden wir alle ermuntert, gutes Zeugnis zu haben. 1. Petrus 2, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierde, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ja, es ist wichtig, dass wir gutes Zeugnis haben gegenüber denen, die draußen sind und jederzeit auch bereit sind, auch Rechenschaft für das, was wir tun, auch haben können, sodass wir nicht irgendwie einfach nur diskreditiert werden und gar nicht mehr uns zugehört wird. Ja. Wir haben bei uns bei der Arbeit so eine Vertrauensarbeitszeit, nennt sich das, ja. Im Büro haben wir so eine Gleitzeit, da kann man von 6 Uhr bis spätabends kann man da arbeiten und innerhalb dieser Zeit muss man halt die Stunden leisten, die man leisten muss, ja, die arbeitsvertraglich geregelt sind. Und es ist nicht so, dass der Chef dahinter steht und aufschreibt, welche Minuten man arbeitet und welche nicht, sondern jeder führt selber diese Zeiten. Ja. Und es gibt aber manchmal so gesetzliche Anforderungen, die erfüllt sein müssen. Und dann kann es passieren, dass der Chef mit dem Betriebsrat zum Beispiel sagen, so, wir müssen mal gucken, ob du die Zeiten einhältst und nicht 12 Stunden am Tag arbeitest, was nicht rechtlich zulässig wäre. Ja? Und dann holt man seine Liste raus und sagt, guck mal, an den Tagen habe ich so und so viele Stunden gearbeitet und kann das, braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Ja? Und ein bisschen ist es so auch mit unserem Zeugnis im Leben. Ja? Wenn wir ein sauberes Leben führen, ein gutes Zeugnis gegenüber anderen haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, anderen das Evangelium zu predigen, ohne dass wir gleich abgetan werden und sagen, ach, der klaut doch sowieso immer beim Nachbarn irgendwas oder keine Ahnung was, ne, und dem braucht man gar nicht zuhören, der redet viel und steckt nichts dahinter oder so. Ja. Deswegen ist wichtig, dass wir ein gutes Zeugnis haben. Und Paulus hatte das gute Zeugnis, sonst hätte er hier wegen irgendwas Schlechtem angezeigt werden können. Genau, und der dritte Punkt hier ist, dass Gottes Wege erstaunlich oft auch überraschend sind, ja. Wir haben hier den Sosthenes und ganz interessant, 1. Korinther 1, Vers 1, da taucht er auch wieder auf. Also Gelehrte meinen, dass das der gleiche ist. Ich denke auch, dass der gleiche ist. 1. Korinther 1, Vers 1, da schreibt Paulus, berufen Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Er schreibt den Korinthern aus Ephesus raus und da ist dieser Sosthenes auch dabei. Und wenn man sich das geschichtlich mal so nachvollzieht, ja, das ist ziemlich spannend. Wir haben ja letztes Mal von Uwe gehört, dass der Synagogenvorsteher, der hat sich ja bekehrt, ja. Das war der in Apostelgeschichte 18, Vers 8, lesen wir, dass der Crispus, ja der Synagogenvorsteher, der hatte sich ja bekehrt. Dann sind die nicht mehr in die Synagoge gegangen, sondern zum Nachbarn, zu dem Justus. Ja. Das heißt, die Stelle des Synagogenvorstehers war vakant. Und wer ist da Synagogenvorsteher geworden? Der Sosthenes. Ja. Es muss ja einer gewesen sein, der sich dazu entschieden hat, nicht mit Paulus mitzugehen. Ja, dann hat er erstmal sich dagegen entschieden, ist Synagogenvorsteher geworden, ja. Und dann ist es so üblich, dass ein Synagogenvorsteher so ein bisschen wie ein Ältester in einer evangelischen Gemeinde ist, ja. So ein Ältester, der organisiert das organisatorisch, macht, er sagt, wer die Tora lesen darf und wer die erklären kann und guckt so. Und auch den Gerichtsprozess von Paulus nimmt man an, oder historisch ist es sehr wahrscheinlich, dass er den geführt hat, ja, der das Anliegen vor Gallio gebracht hat. Und das hat natürlich nicht geklappt, und dann wird er erstmal zusammengeschlagen von seinen Kumpels, ja. Auch interessant, ne, dass Gott so führt, ja, dass Gott erstmal zulässt, dass er geschlagen wird, aber wir sehen, dass das Wirkung hatte, ja, dass der Sosthenes dann ein Mitarbeiter von Paulus wird. Und da dachte ich an mein Leben, dass es manchmal doch so ist, da läuft nicht alles glatt und man denkt, ja, es muss doch alles glatt laufen, wenn es der Weg Gottes ist, ja. Aber manchmal hat Gott auch manchmal gebraucht auch so die harten Jungs, sage ich mal, die uns mal begegnen und dann irgendwo hinführen, wo Gott uns dann haben möchte, ja. Und das ist auch schön zu sehen, dass der Sosthenes dann doch die Kurve gekriegt hat, ja, und zum Glauben gefunden hat. Und so ist auch manchmal in unserem Leben, wenn Krankheiten kommen oder irgendwas in unserem Leben passiert, wo wir sagen, boah, das kann doch nicht sein, ich bin doch gerade mit Gott voll gut unterwegs, und dann schlägt da sowas ein, dass Gott das auch manchmal gebraucht, oder wenn wir in Gottes Wegen sind, sowieso ganz sicher sein können, dass Gott das gebraucht, um uns dahin zu bringen, wo Gott uns haben möchte. Also es ist nicht immer alles nur Zuckerschlecken, sondern manchmal brauchen wir auch Korrektur und auch eine Wegänderung. Und beim Sosthenes hat das wirklich ein großer Segen gebracht. Dann kommen wir weiter in unserem Text. Ich glaube, das geht jetzt nicht weiter. Könnt ihr vielleicht weiterklicken? Geht das, oder? Danke. Genau. Dann kommen wir zu Vers 18. Das ist ein ganz spannender Vers. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien, und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenkrea das Haupt hatte scheren lassen, den er hatte, ein Gelübde. Und da sehen wir, dass Paulus weiterwirkte und versuchte, Menschen zu gewinnen. Ja, er wurde vor Gericht geführt eigentlich und beschuldigt, da irgendwie was Illegales zu machen. Ja. Und trotzdem macht er da weiter, noch viele Tage heißt es da. Und er hatte auch ein Gelübde, und wir wissen ja, dass wir als Christen diese Gelübde gar nicht machen brauchen. Ja. Aber das war eine Brücke, die er geschlagen hat für seine Brüder und Schwestern, ja, für die Juden, dass die Juden auch nicht Anstoß nehmen an ihm, sondern dass er sie auch erreichen kann. Und er erklärt das auch in 1. Korinther 9, Vers 20. Da heißt es: Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Ja, das war so sein großes Anliegen. Ja, und wir haben das auch gelesen, dass Timotheus ja beschnitten wird. Das ist für einen Christen gar nicht notwendig, aber es war die Möglichkeit, wie man Juden erreichen kann. Ja, wie man die Juden da erreichen kann. Und deswegen hat er ein Gelübde gehabt. Und wir sehen, dass sein Dienst auch endet, und in Kenkrea, das ist der Hafen von Korinth, ja, ein paar Kilometer weiter am Meer liegt dann Kenkrea, das war die Außenstelle sozusagen, der Hafen. Und da beendet er sein Gelübde, da hat man die Haare geschoren, ja, und dann hat man die Haare genommen, und die Haare mussten dann zum Opfer nach Jerusalem in den Tempel gebracht werden, ja. Und dann so hat man dann halt damals die bei den Juden die Gelübde beendet, und deswegen musste er auch nach Jerusalem gehen. Er hat aber in Kenkrea sein Gelübde da abgeschlossen, und zwar nur noch offen, nach Jerusalem zu gehen. Und dann treten in Erscheinung wieder Priscilla und Aquila, und Wir haben letztes Mal das erste Mal von denen gehört. Ich habe auch hier so eine kleine Zusammenfassung von den beiden geschrieben, weil das so unsere großen Vorbilder sein dürfen für den Abschnitt, den wir hier betrachten. Da heißt es, Aquila und Priscilla waren ein jüdisch-christliches Ehepaar im ersten Jahrhundert, das zu den engsten Mitarbeitern des Apostel Paulus gehörte. Sie zeichneten sich durch ihre tiefe Gastfreundschaft, Mobilität und theologische Kompetenz aus. Die Herkunft ist aus, Aquila stammte ursprünglich aus Pontus, heutige Türkei. Das Paar lebte in Rom, musste die Stadt jedoch unter Kaiser Claudius wegen eines Ediktes gegen Juden verlassen. Das haben wir letztes Mal gehört, ja, Anfang Kapitel 18. Beruf und Freundschaft mit Paulus. Sie zogen nach Korinth, wo sie als Zeltmacher arbeiteten. Da Paulus denselben Beruf hatte, wohnten und arbeitete er bei ihnen. Daraus entstand eine lebenslange Freundschaft. Vielleicht lese ich die paar Verse nochmal. Apostelgeschichte 18, die ersten vier Verse. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesem ging er und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Sie hatten aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Das so, wie sie sich kennengelernt haben, ja, wie sie zusammengearbeitet haben, auch Freunde wurden. Und von Priscilla und Aquila wissen wir, dass sie sehr gastfreundlich waren und viele Leute aufgenommen haben. Die haben zum Beispiel auch den Apollos bei sich aufgenommen. Ja, als der wortgewaltige Prediger Apollos unvollständiges Wissen über das Christentum lehrte, nahmen Aquila und Priscilla ihn beiseite und erklärten ihm den Glauben präziser. Das werden wir wahrscheinlich nächstes Mal hören, Apostelgeschichte 18, 26. Und wir sehen immer wieder, dass da, wo Priscilla und Aquila sind, da entsteht immer eine Hausgemeinde bei denen. Ja? Ob es jetzt in Ephesus ist oder auch in Rom später. Ja? Der Apostel Paulus, der lässt sie auch grüßen in Rom, samt der Hausgemeinde, die sie da haben. Ja? Und das ist auch schön zu sehen, dass man so gute Vorbilder hat wie Priscilla und Aquila. Und da sind wir auch jeder Einzelne auch dazu ermutigt, auch diesem Vorbild zu folgen. Ja? Wie ist es bei uns? Ja? Sind wir so, egal wo wir sind, ja, wir sind jetzt nicht in Ephesus oder in Korinth oder in Rom, wir sind hier in Hannover, ist unser Zuhause sowas wie bei Priscilla und Aquila? Ja? Man muss gar keine Familie haben, wir lesen nichts von Kindern, das waren jetzt zwei, ein Mann und eine Frau, vielleicht ist man auch alleine als Frau oder alleine als Mann, ist unser Umfeld, unser Haus wirklich so eine Anlaufstelle, so ein Hafen für Menschen, die Gott suchen oder die Gott brauchen. Das ist ein Gedanke, den man mitnehmen darf. Hier habe ich nochmal die nächsten oder letzten vier Verse. Und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach, ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Und als er in Caesarea gelandet war, zog er hinauf und grüßte die Gemeinde und ging dann hinab nach Antiochia. Wenn es heißt, er ging hinauf, das ist immer nach Jerusalem. Ja? Die Juden sagen immer, ich gehe hinauf zum Tempel. Ja? Die gehen immer den Berg hoch. Ja? Von Caesarea liegt am Meer hinauf nach Jerusalem und dann ist er nach Antiochia gegangen. Wir sehen aber hier die Vorbereitung für sein nächstes Projekt, ja? Ephesus. Und wir sehen auch verschiedene wichtige Sachen, die in seiner Missionsarbeit auch stattgefunden haben. Und als erstes haben wir gesehen, dass der Paulus ja den Silas und den Timotheus mitnimmt. Dann kommt ja auch noch der Sosthenes, haben wir es ja auch gelesen, da kommt auch noch dazu. Und immer wenn Menschen Bereitschaft haben, mitzudienen, werden die mit eingeladen, mit eingebunden, mitgenommen. Ja? Und dann kommt natürlich auch noch Priscilla und Aquila dazu. Und die alle kommen dann nach Ephesus, wo die nächste Missionsbasis, nenne ich sie mal, startet. Und Paulus Natürlich war ein Apostel und war besonders befähigt, aber er nutzt auch eine strategische Rechtslage, um das Christentum zu ermöglichen im legalen Bereich. Ja. Er siedelt das Christentum als Teil der jüdischen erlaubten Religion an nach römischem Recht und somit ist man nicht illegal unterwegs gewesen, wenn man als Christen sich getroffen hat. Ja, das ist auch wichtig. Und dann gibt's auch strategische Lage, Logistik, Umstände, Werkzeuge, habe ich das beschrieben hier. Er nutzt eine Stadt, Ephesus, eine relativ große Stadt, zentral gelegen, gute Anbindung, und die nutzt er als Basis, wählt die aus. Wir haben auch davor schon gesehen, dass er die Via Ignatia nutzt, ja, also die vorhandenen Netzstrukturen nutzt und das, was vorhanden war, einfach nutzt, um Gottes Wort weiterzubringen. Und er macht das nicht so, dass er da so reinstolpert, sondern da ist auch eine gute Vorbereitung. Ja, er lässt Priscilla und Aquila da. Das waren ja, wie wir vorhin gehört haben, Menschen, die wirklich andere eingeladen haben zu sich nach Hause. Ja, der Paulus ist ja da mit reingekommen, hat bei denen gewohnt, mitgearbeitet. Ja, wir haben gelesen, dass überall, wo sie waren, da Hausgemeinden entstanden sind bei denen zu Hause. Und dann geht Paulus auch in die Synagoge und bereitet das geistlich vor. Ja, und ja, die Vorbereitungen, die fanden da schon statt. Und trotzdem ist es auch wichtig, und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher ist es das Allerwichtigste, dass wir das alles im Einklang mit Gottes Führung, mit Gebet machen. Er sagt ja, ich kann jetzt nicht bleiben, ich muss nach Jerusalem, aber so Gott will, werde ich wieder zurückkommen. Ja. Und wir haben das auch letztes Mal gelesen, wie Gott ihn führt. Apostelgeschichte 18, 9 und 11 haben wir ja gelesen, dass der Herr zu ihm gesprochen hat in einem Gesicht und gesagt hat, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er lässt sich von Gott führen und macht aber auch selber das, was in seiner Macht steht, und plant das auch und bereitet das vor. Und es gibt manche Menschen, die sagen, ja, ich lasse mich von dem Geist leiten, ja, und machen sich überhaupt keine Gedanken, bereiten sich nichts vor. Das ist oft dann auch leichtsinnig, ja. Wenn man in die Wüste geht und kein Wasser mitnimmt, weil man weiß, dass man vielleicht in einer Stunde Durst hat und sich durch den Geist leiten lassen will in der Wüste, kann Gott tun, alles kann Gott tun, aber Gott gibt uns auch einen Verstand, dass wir das genügende Proviant mitnehmen. Und so auch in der Missionsarbeit sehen wir, wie der Paulus viele Vorbereitungen trifft, viele Menschen auch dazu ermutigt und begleitet auch, damit zu machen. Und er streut das Evangelium überall, wo er kann, und begleitet die Menschen dann auch, die sich bekehrt haben. Wir sehen immer wieder seine Kontaktsuche nach den Gemeinden, wo er ja schon war. Und er war wirklich mit ganzem Herzen bei diesen Gemeinden, die entstanden sind. 2. Korinther 11, 28 drückt das auch sehr gut aus. Da heißt es, er beschreibt alles, was er so gelitten hat im Namen Christi, und als letztes schreibt er in 2. Korinther 11, 28, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Ja. Es war eine tägliche Last, die er hatte, auch für die Gemeinden, die entstanden waren, zu beten, an sie zu denken, sie zu begleiten, Menschen vielleicht hin und her zu schicken, dass sie die Gemeinden besuchen, dort zu unterstützen, sich erkundigt, wie es den Problemen dort geht und so weiter. Ja. Das war auch wichtig in dieser ganzen Missionsarbeit, wie wir es hier sehen. Und das war jetzt so eine kleine Übersicht von dem, wie Missionsarbeit damals stattfand. Und jetzt komme ich zur letzten Folie, und das ist so ein bisschen so eine praktische Herausforderung, habe ich das genannt. Und wir haben einiges an Beispielen gehört. Man kann sich Paulus als Vorbild nehmen, wie er trotz Leid vorangeht, in die Mission geht, Mission macht. Wir haben auch Aquila und Priscilla, die bei sich zu Hause den Glauben leben, ja, und dort ein Ort sind, wo Menschen zum Glauben können. Wir sehen, wie Gott auch anders führen kann durch den Sosthenes. Ja, der wird erstmal entscheidet er sich falsch, dann wird er zusammengeschlagen und dann kommt er auf den richtigen Weg. Ja, auch solche Wege gibt's. Und vielleicht spricht Gott gerade heute zu dir und sagt, Mensch, ich bin gerade in einer schweren Zeit, aber vielleicht denke ich mal drüber nach, vielleicht will Gott mich in eine ganz andere Richtung leiten. Ich hoffe nicht, dass jemand zusammengeschlagen wurde oder wird hier, aber manchmal ist es hilfreich, wenn wir mal stolpern, zu überlegen, ja, war ich denn auf dem richtigen Weg? Vielleicht ist es angebracht, mal den Weg anders zu gehen mit Gott. Und jetzt kommen wir zu einer praktischen Anwendung. Ich weiß, manchmal spricht man die Leute an und sagt, ihr seid häufig nicht da, ja, sagt man den Menschen, und die Menschen sind ja da, ne? Die nicht da sind, die spricht man gerade an. Deswegen, wenn es für dich jetzt dran ist, was ich sagen werde, nimm es nicht als Zwang, sondern als Möglichkeit, praktisch zu werden, ja. Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass so ein Tatendrang ist, ja, jetzt musst du das oder das machen, ja. So, dann komme ich zur praktischen Anwendung, und da habe ich mir so eine persönliche Herausforderung überlegt. Dieser Aquila und die Priscilla, die waren ja in schwierigen Umständen, ja, die sind ja von Rom weg, Flüchtlinge gewesen, in Korinth gelandet, und dort haben sie gearbeitet, waren wirklich wie so eine Oase, ja. Der Paulus kommt zu denen, später kommt auch Apollos zu denen, ja. Die werden wirklich, das war so ein Ort, wo man wirklich hinkommen konnte und auftanken konnte. Und so wäre mein Wunsch, wenn jeder von uns so ein Ort ist. Und wichtig ist auch, dass man nicht diese Trennung macht zwischen dem Glaubensleben der Gemeinde und dem persönlichen Leben. Wir hatten mal einen Meister bei uns, und der hat dann gesagt, bei der Arbeit suche ich mir meine Freunde nicht aus, sagt er so, ne? Das ist was anderes. Zu Hause hat er Freunde und bei der Arbeit hat er Kollegen, hat er gesagt, ja? So ganz klare Trennung. Und ich hoffe, dass das nicht in unserem Leben ist, ja? Dass wir uns irgendwie frisieren und so einen Anzug anziehen und uns irgendwie anders kleiden und in eine andere Welt abtauchen am Sonntag in den Gottesdienst, sondern dass unser Leben konsistent einfach mit dem Glauben zu tun hat und untereinander. Und deswegen die kleine Herausforderung, sich mal überlegen, spielt der Glaube in meinem alltäglichen Leben eine Rolle oder spielt er nur am Sonntag eine Rolle? Ja? Und was da hilft, ist, dass man, manche nehmen sich vor, Sport zu machen, ja. Und ich habe mir das auch mal vorgenommen, habe ich gesagt, ich mache mal so und so viele Sit-Ups, ja, in der Woche. Und irgendwann in der Woche, wenn ich mal Zeit habe, dann setze ich mich hin und mache, keine Ahnung, 40 Sit-Ups oder 20 Sit-Ups oder was das war. Ne? Meint ihr, das wurde was? So mit dieser Vorstellung? Niemals. Ne? Die es versucht haben, die wissen es. Man muss sich wirklich vornehmen, jetzt jeden Dienstag um 20 Uhr mache ich meine Sit-Ups, und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher. Und genauso ist es auch mit Dingen, die regelmäßig passieren, die werden dann zur Gewohnheit und die können auch einen guten Segen, großen Segen bringen. Deswegen habe ich hier einen Vorschlag, ja. Wie kann man diese Herausforderung annehmen? Man kann sich einen bestimmten Tag in der Woche vornehmen, ja. Dann nimmt man sich vor, sagen wir mal, Dienstag, und dann sagt man eine halbe Stunde oder eineinhalb Stunden, nimmt man sich wirklich vor, das ist wie wenn man zum Tennis geht, ja. Ich gehe nicht zum Tennis oder zum, keine Ahnung, Boccia spielen, ja. Wenn man sagt, jede Woche Dienstag 20 Uhr will ich eine halbe Stunde oder eineinhalb Stunden das tun, was Gott mir aufs Herz legt, ja. Und dann nimmt man sich die Zeit und hält sich die Zeit auch frei und zieht das auch wirklich durch. Das ist für träge Menschen wichtiger noch als für andere. Aber ja, ich denke, eine halbe Stunde wäre wie der Reiche, der sein Übergeld da reingeschmissen hat, und eineinhalb Stunden wäre wie die arme Witwe, die da irgendwie sein Schärflein reingegeben hat. Auf jeden Fall nimmt man sich da diese Zeit, wirklich konstant diese Zeit, regelmäßig diese Zeit, und fragt erstmal Gott, was möchtest du, Gott, dass ich mache in dieser Zeit? Und in dieser Zeit geht es nicht darum, da stille Zeit zu machen, das sollte man jeden Tag machen, ja, sondern es geht darum, mal zu gucken, wie ich diese Zeit meines Lebens den Glauben nach außen hin leben kann. Ja. Ich habe hier ein paar Beispiele gemacht, wie man diesen Glauben nach außen leben kann. Man kann ein Gebet mit Geschwistern bei dir zu Hause machen. Man kann ein evangelistisches Treffen veranstalten, ja, entweder bei sich zu Hause oder man organisiert woanders was. Aber es muss mit dem eigenen Leben zu tun haben und nicht einfach nur, dass ich irgendwo hingehe, mich hinsetze und dann wieder nach Hause gehe. Ja. Es muss mit meinem eigenen täglichen Leben zu tun haben. Oder eine Bibelstunde mit Geschwistern organisieren. Das geht super, wenn man auch alleine ist. Und gerade wenn man alleine ist, ja, als ich in der Jugend war, da war Markus Lüttke, kennt ihr vielleicht den Sohn von Wolfgang, der war ganz alleine, ja. Der hat hier in Hannover gelebt und da hatten wir als Jugendlichen Hauskreis da, ja. Warum nicht, ja? Auch wenn man alleine ist. Der hat in der WG gelebt und trotzdem hat er gesagt, okay, diesen einen Tag der Woche, da treffen wir uns, um Bibel zu lesen, ja. Und das kann man auch super machen, wenn man nicht zu zweit ist oder zu dritt oder noch mehr. Das ist für jeden möglich, irgendwas zu machen, wo der Glaube auch im praktischen Leben, im alltäglichen Leben auch eine Rolle spielt. Man kann auch einen Telefondienst machen. Es gibt ja Leute, die können nicht laufen, die können nicht rauskommen, ja. Die können dann vielleicht sich telefonisch mit anderen Leuten in Kontakt treten. Oder man geht da zwei Häuser weiter, weil da auch eine ältere Person lebt, dann setzt man sich zusammen, trinkt einen Tee und betet dann zusammen und liest vielleicht was und dann geht man wieder nach Hause. Ein ganz wichtiger praktischer Tipp ist auch, dass diese Zeit einen Anfang und ein Ende hat. Ja? Wenn man dann um 20 Uhr zum Nachbarn geht, um mit ihm zu beten und um 24 Uhr ist man immer noch nicht aus dem Haus raus, dann wird das auch zur Last. Ja? Deswegen ist es gut, wenn man sagt, so von 20 bis 21 Uhr treffen wir uns, um 21 Uhr macht man wirklich dann Schluss. Ja? Dann ist es geordnet und man überlastet die Menschen auch nicht. Ja? Genau, da gibt es noch ein paar andere Punkte. Und ich habe hier unten hingeschrieben, sei kein Mitschwimmer, sondern ein Rettungsschwimmer. Ja? Und mein Großer hat gerade Silber gemacht in der Schule, also Schwimmabzeichen. Und beim Rettungsschwimmer ist es noch weiter. Ja? Dann ist es nicht nur so, dass man selber gut schwimmen kann, sondern dass man auch andere rausziehen kann, ja? wenn er nicht mehr kann. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen nicht dazu berufen sind, hierher zu kommen, den Sitz warm zu machen und vielleicht ein bisschen was zu spenden, sondern wir sind wirklich dazu berufen, unser Glauben zu leben. Und eigentlich geht es beim Glauben nicht um den Glauben hier am Sonntag, sondern es geht um den Glauben die ganze Woche. Und wir haben nur das Vorrecht, am Sonntag zusammenzukommen und nochmal extra aufzutanken. Ja? Aber unser Glaube sollte in der Woche eine Rolle spielen. Und deswegen ist diese praktische Anwendung eine Herausforderung auch. Ja, ich weiß, dass wir 1000 Termine haben und 1000 Sachen, aber es gibt, ich wollte das mal fragen, was mich interessiert hat. Hat jemand, ich frage es mal andersrum, hat jemand in der Woche gar keinen Regeltermin? Gibt es jemand, der gar keinen Regeltermin hat, wo er sagt, ich muss in der Woche gar keinen Regeltermin wahrnehmen? Gibt es jemand? Gibt ein paar Leute, ja. Wenn man zur Arbeit gehen muss, dann hat man schon den Regeltermin, dass man zur Arbeit kommen muss und dann irgendwann zu Ende muss. Das ist auch schon ein Regeltermin, ja. Aber viele haben, oder die allermeisten werden so Termine haben, wo sie sagen, so um 18 Uhr, immer um 18 Uhr treffe ich mich, keine Ahnung, mit dem oder dem. Oder jemand, oder manche haben Hunde, ja, dann sagen sie auch, jeden Tag muss ich rausgehen, ja. Deswegen ist es sicherlich aus meiner Sicht nicht verkehrt, wenn man in diesem alltäglichen Leben auch eine Regelmäßigkeit reinbringt, was den Glauben anbetrifft. Und dann kann man auch so sein wie so eine Priscilla oder so eine Aquila, dass man im Leben selber, wo man steht, ja, und unerheblich wie alt man ist oder ob man verheiratet ist oder Single ist oder in welchen Problemen man ist, kann man dann auch ein ich habe es hier als Oase oder als Leuchtturm bezeichnet. Ich habe auch ein Beispiel von einer älteren Frau, ja, die hat Enkel und dann hat sie sich wirklich einmal in der Woche vorgenommen, mit diesem Enkel Zeit zu verbringen. Wie wichtig ist das auch, ja? Wir lesen oft von Menschen, die zum Glauben kommen, weil die Oma für diesen Menschen gebetet hat, ja? Wie wichtig sind Großeltern auch, ja? Wenn man sich dann als Großvater oder Großmutter auch bewusst eine Zeit nimmt, wo man mit dem Enkel was macht, das ist auch ein sehr wichtiger Dienst, ja? Nur so als weiteres Beispiel. Genau, ich zitiere nochmal dieses zweite Zitat von Richard Wurmbrand. Die Arbeit für Gott zu tun ist gefährlich, die Arbeit für Gott nicht zu tun, ist noch viel gefährlicher. Ja? Das hat er gesagt. Und wichtig ist aber, dass wir uns nicht durch Angst leiten lassen, sondern dass wir uns durch Liebe leiten lassen und sagen können, guck mal, was Jesus für uns getan hat. Und diese Liebe, die will ich anderen weiterbringen. Diesen Saft, ja, wir haben bei uns zu Hause einen ziemlich trockenen Rasen, weil ich den nicht gieße, ja, wäre für mich zu schade, das Wasser dazu zu nutzen für. Aber wenn man, wir haben so eine Stelle, die gieße ich, weil ich ich habe so ein bisschen Salat und da wird gegossen und da kriegt der Rasen so ein bisschen Wasser ab, ja, und da ist es grün, ja. Und wie wichtig ist es, dass wir diese grüne Stelle sind, wo das Wasser hinkommt, wo Menschen, die mit Durst sind, auch hinkommen können. Wir haben vor ein paar Wochen hatten wir auch Besuch bei uns zu Hause und die haben ein Mädchen aufgenommen, das ziemlich Schwierigkeiten zu Hause hat, aber wirklich schlimm zu Hause behandelt wurde und dann da raus musste. Und dann hat dieses Mädchen gesagt, es gab nur zwei Anlaufstellen in dieser Stadt, wo sie waren. Es gab zwei Anlaufstellen, wo ich wusste, dass ich aufgenommen werden würde. Ne? Das waren zwei aus der Gemeinde, ja, also zwei Familien. Und wie schön ist es, wenn wir solche Orte sind, wo Menschen sagen können, da kann ich hinkommen, ja, da werde ich aufgenommen. Da kann ich wieder auftanken. Das ist eine Oase, das ist ein Leuchtturm. Ja? Da kann ich wirklich in Sicherheit sein. Ja? Und lasst uns wirklich solche Menschen sein. Und ich habe noch ein Zitat hier hinten hingeschrieben, das steht nicht in der Bibel, aber das heißt, große Dinge entstehen nicht durch einen großen Sprung, sondern durch eine lange Reihe kleiner Schritte. Und wichtig ist, dass wir uns diese Schritte vornehmen, planen und dann auch uns von Gott leiten lassen, das zu tun. Amen.